Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Preventa Arbeitsschutz-Podcasts. Mein Name ist Dr. Ingo Max Leipelt. Ich begrüße Sie herzlich. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind und mich hier begleiten. In dieser Episode wollen wir uns einmal mit einem Thema beschäftigen, das für all diejenigen von großer Bedeutung ist, die beruflich im Ausland tätig sind. Oder auch für Abenteuerlustige, die sich gerne in fernen Ländern aufhalten. Impfungen bei Tätigkeiten im Ausland. Ob Sie nun einen internationalen Job im Ausland antreten oder eine humanitäre Mission unterstützen oder einfach nur die Welt bereisen wollen. Es gibt viele Gründe, warum Sie sich vorbereiten sollten, um Ihre Gesundheit und Sicherheit zu gewährleisten. Daher werden wir in dieser Folge tief in die Welt der Reiseimpfungen und der Gesundheitsvorsorge eintauchen. Wir werden über die verschiedenen Impfungen sprechen, die Sie möglicherweise benötigen, die Bedeutung von Gesundheitsvorsorge und Tipps, wie Sie sich bestmöglich auf Ihren Auslandsaufenthalt vorbereiten können. Diese Episode wird Ihnen wertvolle Informationen bieten, um Ihre Reise sicher und gesund zu gestalten. Bleiben Sie also dran und lassen Sie uns nun gemeinsam in die Welt der Impfungen bei Tätigkeiten im Ausland eintauchen. Viel Spaß! Generell müssen vor der Reise folgende Fragen beantwortet werden. Welche Infektionsrisiken sind mit der beruflichen Tätigkeit und dem Aufenthalt im jeweiligen Gastland verbunden? Werden unterschiedliche Zielgebiete bereist? Welches Spektrum an Zielgebieten kommt gegebenenfalls in Frage? Handelt es sich um eine Langzeitentsendung oder um mehrere kurze Reisen? Wird es engen Kontakt zur lokalen Bevölkerung geben? Findet die Tätigkeit in ländlicher oder städtischer Umgebung statt? Muss eine kurzfristige Verfügbarkeit gewährleistet sein? Zum Beispiel für Personal in der Katastrophenhilfe für plötzliche und unvorhersehbare beginnende Einsätze. Da jede Impfung mit unerwünschten Wirkungen einhergeht, ist zudem eine individuelle Risiko-Nutzen-Abwägung erforderlich. Die konkrete Reiseroute, die Reisedauer, der Grund der Reise, der Reisestil, Vorerkrankungen, Medikamenteneinnahme und besondere berufliche Tätigkeiten oder Freizeitaktivitäten am Zielort sind hier wichtige Faktoren. Wichtig ist auch die Frage der Dokumentation. Alle Impfungen sind zum Zeitpunkt der Impfung in einen Impfausweis einzutragen, der im internationalen Reiseverkehr anerkannt wird. Welche Impfungen sind nun bei Reisen im Ausland empfohlen? Cholera. Wann wird geimpft? Bei erhöhtem Infektionsrisiko, zum Beispiel bei Hilfseinsätzen in Cholera-Risikogebieten, dies ist besonders in der Flüchtlings- und Katastrophenhilfe der Fall. Falls es eine entsprechende Impfvorschrift bei der Einreise gibt, zum Beispiel auf Verlangen des Ziel- oder des Transitlandes. Zudem kann eine Impfung erwogen werden bei Reisen in Risikogebiete unter mangelhaften Hygienebedingungen, in entlegene Gebiete und ohne zeitnahen Zugang zu medizinischer Versorgung. Vor allem, wenn im Zielgebiet aktuelle Cholera-Ausbrüche bekannt sind. Die Impfung kann auch erwogen werden für chronisch Kranke, wenn durch die Reise in aktuelle Cholera-Ausbruchsgebiete eine Gefahr für schwere Verläufe besteht. Zum Beispiel bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, chronischer Niereninsuffizienz, Herzinsuffizienz, Diabetes mellitus, Zustand nach Magenresektion und schwerer Störung des Magensäureschutzes. Wie groß ist das Cholera-Risiko? Das Risiko ist insgesamt sehr gering, 2 bis 3 Fälle auf ca. 1 Million Reisende. Welche Impfung steht zur Verfügung? Es steht ein sogenannter Cholera-Schluckimpfstoff zur Verfügung. Hierbei ist Folgendes zu beachten: Durch die strukturelle und immunologische Ähnlichkeit der Gifte von Cholera-Bakterien und sogenannten enterotoxischen E. coli verleiht die Impfung einen eingeschränkten Schutz gegen enterotoxische Escherichia coli Bakterien und das ist ein häufiger Erreger des Reisedurchfalls. Wie sieht die Impfung aus? Kinder und Erwachsene ab 6 Jahren erhalten 2-mal eine Impfdosis und Kinder von 2 bis 6 Jahren erhalten 3-mal eine Impfdosis. Die Impfdosen sind in Abständen von mindestens einer Woche zu verabreichen. Und wenn zwischen den Dosisgaben mehr als 6 Wochen liegen, muss die Grundimmunisierung von vorn begonnen werden. Eine Auffrischung ist für Kinder ab 6 Jahre und für Erwachsene innerhalb von 2 Jahren erforderlich, für Kinder von 2 bis 6 Jahren innerhalb von 6 Monaten. Wann darf nicht geimpft werden? Bei Kindern unter 2 Jahren sowie bei bestimmten akuten Erkrankungen, speziell bei Darminfektionen und Allergien gegen Impfbestandteile. Dengue-Fieber. Das Dengue-Fieber wird durch Viren verursacht. Das klassische Dengue-Fieber ist eine kurzdauernde, selbstlimitierende, fieberhafte Erkrankung mit starken Muskel- und Gelenkschmerzen. Ernste Verlaufsformen, die zu Blutungsneigung und zum Schocksyndrom führen können, werden bei wiederholter Infektion beobachtet und betreffen in den meisten Fällen nur die einheimische Bevölkerung, selten jedoch Reisende. Die Viren werden durch Mücken übertragen. Weltweit erkranken jährlich ca. 100 bis 400 Millionen Personen. Es kommt überwiegend in den tropischen und subtropischen Gebieten vor, vor allem in Asien und Südamerika. Ein sinnvoller Schutz ist neben der Impfung, die gleich besprochen wird, auch gute Mückenschutzmaßnahmen, hautbedeckende Kleidung, Mückennetze, mückenabweisende Cremes, Lotionen, Sprays, Räucherspiralen etc. Wann soll geimpft werden? Langzeit- oder häufig Reisende in Dengue-Gebiete, Reisende mit häufigen oder längeren Aufenthalten bei Freunden oder Familienangehörigen in Dengue-Fiebergebieten, Reisende, die bereits eine Dengue-Fieberinfektion durchgemacht haben, Personen mit dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs. Worauf muss bei der Impfung geachtet werden? Die für Reisende zugelassene Impfung ist ein Lebendimpfstoff, der während der Schwangerschaft kontraindiziert ist. Zudem sollte eine Schwangerschaft bis zu 4 Wochen nach der Impfung vermieden werden. Für 4 Wochen nach der Impfung darf auch kein Blut gespendet werden. Die Impfung erfolgt 2-mal im Abstand von 3 Monaten subkutan, das heißt, die Impfung wird unter die Haut gespritzt. Gelbfieber. Gelbfieber ist eine lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Es kommt in 47 Ländern Afrikas, südlich der Sahara sowie in Mittel- und Südamerika vor. 90% aller Infektionen treten in Afrika auf. Das Gelbfieber wird durch Viren verursacht. Die Erkrankung wird durch tag- und nachtaktive Mücken auf den Menschen übertragen. Nach 3 bis 6 Tagen treten zu Beginn der Erkrankung meist grippeähnliche Beschwerden auf. In weiterem Verlauf kommt es dann zu Fieber, inneren Blutungen, Gelbsucht und Nierenschäden. Rund 15% entwickeln einen ernsten Krankheitsverlauf, wiederum die Hälfte dieser Patienten stirbt. Gefährdet sind Personen, die in Gelbfieber-Risikogebieten leben oder die Risikogebiete besuchen. Für Reisende, die ungeimpft sind, endet die Erkrankung in 50-60% der Fälle tödlich. Schutz bietet die Gelbfieber-Schutzimpfung. Die Impfung wird in vielen Ländern nach Aufenthalt in einem Gelbfiebergebiet bzw. bei Einreise in ein Land mit Gelbfiebergebieten vorgeschrieben. Für die Einreise beginnt ein gültiger Impfnachweis 10 Tage nach der Impfung. Eine Gelbfieberimpfung ist ausreichend und bietet lebenslangen Schutz. Warum wird die Gelbfieberimpfung überhaupt empfohlen? Da Gelbfiebererkrankungen oftmals plötzlich und unvorhersehbar in den Infektionsgebieten auftreten können, wird die Impfung aus medizinischen Gründen bei allen Aufenthalten in Gelbfiebergebieten empfohlen. Wo wird geimpft? Für die Gelbfieberimpfungen gibt es sogenannte autorisierte Gelbfieberimpfstellen mit vorgeschriebener Dokumentation im internationalen Impfausweis. Zeitpunkt: mindestens 10 Tage vor Einreise. Vorsicht! Bei Allergien, insbesondere bei einer schweren Hühnereiweißallergie, darf nicht geimpft werden. Japanische Enzephalitis. Die japanische Enzephalitis kommt vor allem in Südostasien und in weiten Teilen von China, Indien, Korea, Japan, im Westpazifik und in Nordaustralien vor. Die japanische Enzephalitis wird durch Viren übertragen. Am meisten gefährdet sind Kinder bis zu 15 Jahren. Die Viren werden durch Stechmücken übertragen, die vor allem nachtaktiv sind. Die Stechmückengattung brütet in Reisfeldern und sticht hauptsächlich kurz nach Sonnenuntergang und nach Mitternacht. Eine Übertragung tagsüber kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, vor allem wenn die Mücken gestört werden, zum Beispiel wenn man durch ihre Ruhestätten wartet. In der Regel entwickeln die Patienten nur geringe Beschwerden. Diese sind meist milde und in Form von grippeähnlichen Symptomen, zum Beispiel Schnupfen, Husten, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Einer von 250 symptomatischen Patienten erkrankt schwer mit neurologischen Beschwerden, Verwirrtheit, Lähmungen, Krampfanfälle, Bewusstseinsstörungen. Kommt es zu diesem schweren Verlauf, so versterben ca. ein Drittel der Patienten, während 50% der Überlebenden anhaltende neurologische und psychiatrische Schäden hat. Eine spezifische Behandlung gegen die japanische Enzephalitis gibt es nicht. Wirksamer Schutz ist die Schutzimpfung. Grundsätzlich ist das Risiko für Reisende, sich zu infizieren, gering, aber dem niedrigen Risiko steht ein möglicherweise schwerer Verlauf der Erkrankung gegenüber. Wann wird geimpft? Bei Aufenthalten in Verbreitungsgebieten der japanischen Enzephalitis, bei Reisenden in aktuelle Ausbruchsgebiete, bei Langzeitaufenthalten länger als 4 Wochen, bei wiederholten Kurzzeitaufenthalten, bei voraussehbarem Aufenthalt in der Nähe von Reisfeldern oder Schweinezuchten, bei ausgedehnten Aufenthalten und Übernachtungen im Freien. Der Impfstoff ist ein sogenannter Totimpfstoff. Es stehen Impfstoffe für Kinder und für Erwachsene zur Verfügung. Die Grundimmunisierung besteht aus 2 Impfungen im Abstand von 28 Tagen. Die 2. Impfung sollte mindestens 1 Woche vor der Einreise erfolgen. Die 1. Wiederimpfung sollte innerhalb von 12 bis 24 Monaten nach abgeschlossener Grundimmunisierung erfolgen. Danach wird eine Boosterimpfung alle 10 Jahre empfohlen. Meningokokkenmeningitis. Meningokokkenerkrankungen treten weltweit auf. Die Übertragung erfolgt durch sogenannte Tröpfcheninfektion mittels Atemluft. Begünstigende Faktoren einer Übertragung sind klimatische Verhältnisse, zum Beispiel Trockenzeiten, große Menschenmengen, zum Beispiel Pilgerreisen, Großstädte, beengte Wohnverhältnisse. Ein erhöhtes Übertragungsrisiko besteht für Reisende in Gebiete mit erhöhtem Meningokokken-Meningitis-Vorkommen, zum Beispiel während Trockenzeiten oder Ausbrüchen, und oder erhöhtem Ansteckungsrisiko, zum Beispiel durch engere Kontakte zur Bevölkerung oder längere Aufenthalte in betroffenen Gebieten. Die Meningokokken-Meningitis wird durch Bakterien übertragen. Es handelt sich bei der Erkrankung um eine eitrige Hirnhautentzündung. Erste Krankheitszeichen sind plötzliches Fieber, Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit, Übelkeit und Erbrechen. Im weiteren Verlauf der Erkrankung kann es zu einer lebensgefährlichen Entzündung von Organen kommen. Die gefürchtete Meningokokkenmeningitis, also Entzündung der Hirnhäute, sowie die Meningokokkensepsis, die Blutvergiftung durch Meningokokken, können innerhalb von 24 Stunden tödlich verlaufen. Ein wirksamer Schutz bietet nur die Meningokokkenmeningitis-Schutzimpfung, und für Reisende ist das der Meningokokkenimpfstoff gegen die Bakteriengruppen A, C, W135 und Y. Das ist der sogenannte tetravalente Impfstoff. Wann wird geimpft? Bei Reisen in Meningokokken-Risikogebiete, zum Beispiel im Meningitis-Gürtel von Afrika, vor allem bei längerer Aufenthaltsdauer, bei aktuellen Ausbrüchen oder bei Impfempfehlungen der Zielländer. Bei engeren Kontakt mit der Bevölkerung, bei Impfpflicht, zum Beispiel bei der Einreise, und generell besteht ein hohes Übertragungsrisiko bei Rucksack- und Abenteuerreisenden, bei Langzeitaufenthalten und bei Interaktionen mit der lokalen Bevölkerung, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln, Märkten, Schulen, Heimen etc. Kinder ab 2 Jahren und Erwachsene erhalten eine einmalige Impfung. Der Schutz ist zuverlässig und beginnt innerhalb 1 Monats nach der Impfung. Die Wirkdauer ist mindestens 1 Jahr. Bei wiederholter Impfung ist ein langer Schutz zu erwarten. Typhus. Typhus wird durch Bakterien, sogenannte Salmonellen, verursacht. Die Erreger werden auf fäkal-oralem Weg über verunreinigte Reinigungsmittel, vor allem ungewaschene Früchte, Gemüse, Milchprodukte, Fleisch, als auch und vor allem durch Trinkwasser bei schlechten hygienischen Verhältnissen aufgenommen. Der Erreger der Typhuserkrankungen ist weltweit verbreitet. Typische Anfangsbeschwerden sind Fieber und Kopfschmerzen. Im weiteren Verlauf können wässrige Durchfälle oder Verstopfung, Husten und Hautrötungen auftreten. Der Paratyphus zeigt ein ähnliches Krankheitsbild in meist abgeschwächter Form. Die Typhusbakterien werden während und auch nach der Erkrankung von den Infizierten durch den Stuhl ausgeschieden. Bei Verdacht auf Typhus sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Zum Schutz vor Typhus ist eine gute Trinkwasser- und Nahrungsmittelhygiene erforderlich. Gefährlich sind rohes Fleisch, roher Fisch, Salate, Milchprodukte, Tiefkühlkost, Speiseeis. Bedenkenlos sind frisch gekochtes Gemüse, frisch geschältes Obst, am besten selbst geschält und durchgebratenes Fleisch. Kein Leitungswasser trinken. Und Vorsicht bei Eiswürfeln. Gefährlich sind offene, nicht industrielle Getränke. Getränke, die aus nicht verschlossenen Flaschen angeboten werden, sind mit Vorsicht zu genießen. Milch sollte nie frisch bzw. ungekocht getrunken werden. Abgekochte bzw. pasteurisierte Milch kann getrunken werden. Fruchtsäfte sollten nur dann getrunken werden, wenn das Pressgerät und die Hände, die mit der Frucht Kontakt haben, hygienisch sauber und gereinigt sind. Bei geschlossenen Fruchtsäften beachten Sie bitte den Zuckergehalt, da er für Bakterien einen guten Nährboden darstellt. Bedenkenlos sind frisch gekochter Tee und Kaffee, kohlensäurehaltige Getränke, Alkohol, Wein. Zur Typhus-Schutzimpfung: Wann wird geimpft? Bei Reisen in Ländern mit Typhusvorkommen unter schlechten hygienischen Bedingungen, insbesondere bei Reisen nach Süd- und Zentralasien. Bei Langzeitaufenthalten in Ländern mit Typhusvorkommen, bei Typhusausbrüchen und Katastropheneinsätzen sowie bei Reisen mit bestimmten Vorerkrankungen, zum Beispiel Immundefekte, Achlorhydrie, etwa durch Protonenpumpenhemmereinnahme, das sind die, die die Säure blocken, zum Beispiel Omeprazol, Pantoprazol, bei Zustand nach Entfernung der Gallenblase, Cholezystektomie sowie bei internen Prothesen. Der Impfstoff ist ein sogenannter Totimpfstoff. Es gibt aber auch einen Lebendimpfstoff. 14 Tage nach der Spritze besteht Impfschutz und 10 Tage nach der Schluckimpfung. Leider hat die Schluckimpfung nur eine geringere Wirksamkeit. Für die Schluckimpfung sind 3 Impfstoffdosen erforderlich. Jeweils eine Kapsel wird eingenommen am 1. Tag, am 3. Tag und am 5. Tag. Die Spritze wird einmalig spätestens 2 Wochen vor der Einreise gegeben. Eine Auffrischimpfung ist nach 2 bis 3 Jahren notwendig. Wie bereits erwähnt, dies ist nur ein kurzer Überblick. Vor jeder Reise, vor jedem Auslandsaufenthalt ist eine individuelle Risiko-Nutzen-Abwägung erforderlich. Daher suchen Sie, falls Sie eine entsprechende Reise planen, Ihren Arzt des Vertrauens auf, der Sie dann entsprechend beraten wird und mit Ihnen auch einen Impfplan aufstellen wird. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, mir hier zuzuhören. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas Neues gelernt. Alle relevanten Informationen sowie interessante Webseiten habe ich in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche und hoffe, Sie auch beim nächsten Mal hier begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich. Ihr Dr. Ingo Max Leipelt.